Meine Reise Kanada, der Podcast von Meine Reise und FOW Medien. Mit euren Gastgebern Florian Hölzen und Holger Jacobs. Floro.
Mittendrin im Land. Der Red River und der Assiniboine River. Den Flüssen kann man im Winter zum Beispiel wunderbar Schlittschuh laufen. Weltweit größte Sammlung an Kunstgegenständen der Inuit. Ganz im Süden haben wir wunderbare Strände, Sandstrände hier.
Hallo Florian,
hallo Holger.
Ja, heute haben wir einen absoluten Geheimtipp, oder?
Ganz genau, es geht nach Manitoba.
Manitoba liegt im Herzen Kanadas. Ich war schon mehrmals da und muss sagen, das ist eine super spannende Provinz, die noch keiner so richtig kennt. Und das können wir heute, glaube ich, ändern.
Dann sind wir gespannt darauf, diese kennenzulernen.
Und wer wird uns darüber was erzählen?
Karin Schreiber, absolute Expertin, x-fach da gewesen. Sie hat die besten Eindrücke und Erzählungen zu Manitoba für uns.
Ich freue mich drauf.
Und ich erst. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Meine Reise Kanada Podcasts. Heute geht es nach Manitoba und das ist eine Provinz, für die meine Gästin eine absolute Spezialistin und Kennerin ist. Ich begrüße ganz herzlich Karin Schreiber von der Destination Marketing Agentur Deckzauber. Schön, dass du da bist.
Hallo Florian, schön, dass ich hier sein darf.
Wunderbar. Ganz kurz zur Einordnung. Manitoba liegt in Kanada, das ist ja klar, aber wo in Kanada? Erzähl mal.
Manitoba liegt mittendrin im Land, der Herzschlag des Landes sozusagen. Ja. Um das so ein bisschen auf die Karte zu bringen, im Westen haben wir die Provinz Saskatchewan, im Osten ist Ontario, ja. Im Norden liegt das Nunavut-Territorium und das ist ganz wichtig, ein Teil der Küste der Hudson Bay. Das ist also wirklich mittendrin im Land.
Richtig mittendrin, das klingt schon mal gut auf jeden Fall. So, und wenn wir von ihr aus dahin reisen wollen, wie machen wir es denn am geschicktesten?
Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten in der Anreise. Viele Reisende kommen tatsächlich aus anderen kanadischen Provinzen im Rahmen eines Roadtrips aus Saskatchewan oder Ontario. Das ist schon mal eine schöne Idee. Also wir können mit dem Auto anreisen. Okay. Wenn wir direkt unsere Reise in Manitoba starten, dann fliegen wir in der Regel nach Winnipeg. Das heißt unsere Hauptstadt. Dort haben wir einen großen Flughafen. Und das sind dann normalerweise Umsteigeverbindungen über Toronto oder Montreal. Ja. Und ganz cool, ab kommendem Sommer gibt es eine neue Verbindung von der WestJet. Von Winnipeg nach Reykjavik und das lässt sich natürlich ganz cool kombinieren mit der Iceland Air, das Interline-Abkommen, das die haben. Also das wäre eine neue Reisevariante mit Zwischenstopp in Reykjavik zum Beispiel.
Da ist man ja schon fast auf dem halben Weg da dann, ne? So von Fährs, ne? Genau.
Hat man schon ein gutes Stück der Strecke, noch nicht ganz halb, aber genau. Und dann eine dritte Möglichkeit wäre eine Anreise mit dem Zug, denn der Canadian, der Via Rail, der macht Station in Winnipeg. Das ist ja der Zug, der zwischen Toronto und Vancouver verkehrt und ziemlich genau in der Mitte der Strecke liegt Winnipeg. Bietet sich also prima an, einen Zwischenstopp einzulegen, wenn man die ganze Strecke fährt oder ab Toronto, also nur nach Toronto zu fliegen und dann den Zug zu boarden und dann nach Winnipeg mit dem Zug ganz gemütlich anzureisen, schon mal ein bisschen runterzukommen, sich an die neue Zeitzone zu gewöhnen, ein bisschen die Landschaft am Fenster vorbei passieren zu lassen. Also das ist auch eine ganz coole neue Reiseidee, wenn man so will, um nach Winnipeg zu kommen.
Wie lange fahre ich ungefähr von Toronto nach Winnipeg mit dem Zug?
Das ist schon ein ganz schönes Stück. Also der Zug im Moment, der Fahrplan wechselt ja immer mal wieder, aber im Moment fährt er morgens in Toronto los. Ja. Man ist einen ganzen Tag unterwegs, übernachtet dann im Canadian und fährt einen weiteren Tag und kommt am Abend des zweiten Tages dann in Winnipeg an.
Okay, also summa summarum knapp 36 Stunden.
Ja, ungefähr. Kann man sagen.
Aber da hast du, naja, hast du ja gleich drei Erlebnisse auf einmal. Also erstens diese Zugfahrt, du hast einen, wie du schon gerade beschrieben hast, einen traumhaften Ausblick natürlich. Du kriegst richtig unterschiedliche Landschaften schon zu sehen. Das Zugfahren an sich, ich weiß nicht, ob wir später nochmal drüber sprechen, aber jetzt sind wir schon dabei. Du hast es schon gemacht, logischerweise.
Nein, das ist noch nicht gemacht. Mit dem Canadian bin ich selbst leider nur Week gefahren. Ja, das steht noch auf meiner Bucketlist.
Ja gut, ja, dann werden wir davon später da. Dann machen wir nochmal später einen Podcast, da wirst du dann deine Runde berichten.
Sehr gerne.
Aber es muss ja auf jeden Fall eine spannende Geschichte sein. Ja, klasse. Also wir sind jetzt auf welchem Weg auch immer in Winnipeg gelandet. Und ja, wollen uns die Stadt angucken und Winnipeg hat ordentlich was zu bieten. Ja, und was würdest du sagen, so ich zum Beispiel als Erstbesucher, noch nie da gewesen, was muss ich mir auf jeden Fall angucken?
Da gibt's jede Menge und wir fangen am besten an einem Ort an, wo der Zug auch ankommt. Ja, das ist ein Bahnhof, das liegt an einem ganz historischen Ort, der heißt The Forks. Das ist auch eine National Historic Site von Kanada. Mhm. Ein Ort, an dem zwei Flüsse ineinander fließen, der Red River und der Assiniboine River. Und aus diesem Grund, aufgrund der geografischen Lage hier, nicht nur in Kanada oder im Kontinent Nordamerika insgesamt, war das schon von jeher ein ganz wichtiger Treffpunkt für die indigenen Völker. Die haben sich schon vor über 6000 Jahren hier versammelt, um Zeremonien zu feiern zum Beispiel. Ja. Natürlich auch dann für die Siedler und für die Pelzhändler. Die sind auf den Flüssen angepaddelt gekommen und haben ihren Handel getrieben. Und ja, das zieht sich eigentlich bis heute durch. Ich habe heute noch, kommen die Locals total gerne hierher, lassen ihre Freunde, gehen aus. Wir haben da tolle Möglichkeiten, was zu unternehmen. Also, es sind riesige Rasenflächen dort. Da finden also auch im Sommer dann Konzerte statt, Events. Auf den Flüssen kann man im Winter zum Beispiel wunderbar Schlittschuh laufen, wenn die Flüsse zugefroren sind. Also egal zu welcher Jahreszeit, hier ist eigentlich immer irgendwas los. Also da würde ich erstmal starten. Das ist so ein bisschen der Herzschlag von Winnipeg hier an The Forks.
Und du hast auch die Garantie, dass die zugefroren sind im Winter?
Also normalerweise ja, wir haben ja mitten im Kontinent kontinentales Klima, das heißt der Winter in den Prärien ist richtig kalt, im Moment haben die minus 40 Grad dort, also ja, sie sind zugefroren dieses Jahr wieder, allerdings die letzten beiden Jahre waren die Winter nicht ganz so hart, auch in der Prärie und aus Sicherheitsgründen hat man den Fluss oder die Flüsse nicht freigegeben letztes Jahr zum Beispiel, also das war aber ein Novum, normalerweise ist es bitterkalt und man kann super Schlittschuh laufen auf den Gewässern, aber der Klimawandel macht sich auch hier langsam bemerkbar, das Wetter ist nicht mehr so durchgängig, konstant und verlässlich, wie wir das kennen.
Wie man das sonst kennt, ja. Ja, okay. Was noch? Was machen wir jetzt noch?
Ja, also an The Forks gibt es viel zu erleben. Vor allem sollte man den The Forks Market aufsuchen. Das sind die ehemaligen Stallungen und Lagerhallen, die zur Eisenbahngesellschaft gehört haben. Und die wurden wunderbar umgebaut in eine große Markthalle mit ganz vielen Foodständen, mit kleinen Boutiquen, Kunsthandwerksläden. Ja. Also da sollte man auf jeden Fall mal aufschlagen, vielleicht auch mal ein lokales Bier probieren oder eine Kleinigkeit essen, ein bisschen bummeln. Und dann gibt es hier im The Forks Market seit letztem Jahr ein ganz spannendes Infozentrum, das heißt Explore Indigenous. Okay. Das ist von Indigenous Tourism Manitoba initiiert worden und dort gibt es ganz viele Informationen über alle möglichen indigenen Anbieter für Urlauber, für Leute, die das mal kennenlernen wollen, da mal reinschnuppern wollen. Und zwar nicht nur aus Winnipeg, sondern aus der ganzen Provinz. Also wer hier mal gerne Erfahrungen sammeln möchte, sich informieren möchte, was kann ich hier machen, um mit der indigenen Kultur in Kontakt zu treten, sollte dort mal hingehen und sich informieren, wie man das in seiner Rundreise zum Beispiel am besten einbeben kann.
Ah ja, okay, wichtig. Ich gehe noch einen halben Schritt zurück, weil du sagtest gerade in dem Market da, also da gibt es Foodstände, da kann ich also schnell was auf die Hand essen oder ich kann auch nochmal einkaufen, alles möglich.
Genau.
Ja. Okay, das klingt gut.
Ganz gemütlich und authentisch, gehen auch die Locals hin zum Feierabendbierchen zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht so nur ein touristischer Ort, sondern das ist wirklich ein Teil auch der Community dort.
Ne? Okay, wir müssen jetzt aber mal die weiteren Must-Dos in Winnipeg noch anschauen. Was gehört da auf die Liste auf?
Genau, also wir bleiben nochmal in The Forks, denn das hat ja noch mehr zu bieten. Denn The Forks ist auch der Standort, eigentlich des Highlights in Winnipeg. Das ist das Canadian Museum for Human Rights, das Museum für Menschenrechte. Das steht also auch direkt hier am Zusammenfluss der beiden Flüsse. Auf indigenem Land sozusagen. Und man sieht es schon von Weitem, also auch optisch wirklich Landmark in der Skyline Winnipegs. Es wurde 2014 eröffnet, hat also jetzt schon etwas über 10 Jahre auf dem Buckel, ist architektonisch der Hammer. Also das Gebäude, ich habe schon mal jemand Fotos gesehen davon, das sieht aus wie der Flügelschlag einer Taube. Das ist also ganz in sich gewunden, gebaut. aus Glas. Ja. 1300 Glaselemente sind hier genutzt worden, um das Ganze zu verkleiden. Und ganz oben in die Luft ragt der sogenannte Tower of Hope, von dem aus man einen wunderbaren Ausblick dann auf die Stadt hat. Also architektonisch eine Glanzleistung,
ja.
Aber auch im Inneren natürlich ein ganz besonderes Museum. Es geht um die Menschenrechte. Wir haben hier 10 Dauergalerien, in denen verschiedene Themen behandelt werden, sehr interaktiv. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Vitrinen, wo man was angucken kann, sondern es ist sehr viel Technik auch genutzt, dass man wirklich in Tuchhütten gehen kann. Die Geschichten, das sind oft persönliche Geschichten, die dort erzählt werden und dargestellt werden, dass man die wirklich miterleben kann.
Ja.
Es geht da um Themen aus der ganzen Welt, zum Beispiel den Völkermord in Ruanda, auch den Holocaust, aber auch die Vertreibung und die Ermordung indigener Völker, auch in Kanada. Ja. Also harter Tobak zum Teil thematisch. Das Ganze ist so aufgebaut, dass man auf eine Reise geht bei einem solchen Museumsbesuch von der Dunkelheit ins Licht. Man beginnt im Souterrain in einem recht dunklen Raum und wird dann im Laufe des Besuchs über erleuchtete Alabasterrampen in die Höhe geleitet. Durch die verschiedenen Galerien geht es nach oben und man endet diesen Besuch im Tower of Hope, im Turm der Hoffnung, um eben auch zu zeigen, ja, es wird auch viel getan, um die Menschenrechte einzuhalten. Es ist nicht alles düster, sondern es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, was schief gelaufen ist und auch immer noch schief läuft, aber dass wir auch was dagegen tun können, dass wir laut werden, dass wir zusammenhalten, um eben die Missstände zu beseitigen und die Hoffnung eben weiterführen.
Okay. Ja, das finde ich ja gut. Also auf optischen Wege vom Dunkle ins Helle, vom Negativen ins Positive, in Anführungsstrichen.
Ehrlich, absolut.
Würdest du sagen, was ich jetzt auch gesagt habe, es ist ein interaktives Museum. Ist das was für die ganze Familie?
Schon. Also da gibt es, das ist ein harte Themen, aber es ist schon auch auf Kinder ausgerichtet. Das einzige Problem, was ich sehe für Besuch aus dem deutschsprachigen Raum. Es gibt im Moment leider noch keine deutschen Führungen und auch natürlich die Beschreibungen, Beschriftungen, das alles auf Englisch und Französisch.
Ja.
Das ist natürlich für Kinder, jüngere Kinder, die noch nicht so gut in Fremdsprachen sind, ein bisschen schwierig, aber es ist wirklich so aufbereitet, dass alle daran teilhaben können und schon für die Familie geeignet. Man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, also es ist nicht ein Museum, das man in einer Stunde abhakt. Also einen halben Tag, also 3 Stunden, 4 Stunden würde ich schon empfehlen, wenn man in Ruhe und Muße alles wirklich erleben möchte. Das ist wirklich intensiv.
Okay, okay. Auch das Thema Zeiteinteilung müssen wir auf jeden Fall auch noch kommen. Ja, du sagst 10 Jahre hat das auf dem Buckel. Das klingt ja, als wäre es ganz alt. Also es ist schon eine sehr moderne Angelegenheit. Ne? Also alles schick und modern, aus Glas und so weiter. Ja, das klingt doch.
Es soll übrigens das erste Nationalmuseum, das ist ein Nationalmuseum, sollte ich noch erwähnen, und das erste, das außerhalb der Landeshauptstadt Ottawa errichtet wurde. Also auch da was ganz Besonderes. Es steht auch, der Grund, warum es hier in Winnipeg gebaut wurde, einer der Gründe, dass man dieses Museum mit diesem wichtigen Thema ganz zentral im Herzen des Landes errichten wollte, dass es eben auch für alle anderen Menschen, die aus Ost und West kommen, gut erreichbar ist und einfach für alle ein Thema ist.
Ja. Okay, das haben wir. Jetzt gucken wir weiter.
Genau, jetzt verlassen wir The Forks.
Genau.
Ja, genau. Es gibt echt noch viele andere tolle Stadtviertel.
Alles, so viele Stadtviertel anzugucken. Das brauchen wir alles mitnehmen.
Absolut. Ja, Winnipeg ist eine lebendige Stadt. Wir haben, es ist eine Einwanderungsstadt. Hier leben über 50 verschiedene Ethnien. Ganz viele verschiedene Sprachen werden hier gesprochen und die überlassen alle so ein bisschen ihren Fußabdruck und ihren Stempel, sodass es doch in vielen Stadtteilen recht unterschiedlich ist. Wir haben schon Beispiel die größte französischsprachige Gemeinde außerhalb der Provinz Quebec in Winnipeg. Das ist der Stadtteil St. Boniface. Wenn man vom Museum für Menschenrechte über den Red River geht, über die Brücke, dann ist man sofort im französischsprachigen Teil und da sind dann wieder ganz andere Vibes zum Beispiel.
Also französischsprachiger Teil heißt wirklich, da wird dann Französisch gesprochen.
Genau, die können natürlich alle aus Englisch, aber genau, das ist das französische Kulturerbe, das wir hier auch haben. Durch die Pelzhändler tatsächlich, das waren ja viele Franzosen und die haben natürlich dann auch hier die Prärie-Provinz ihre Kultur und ihre Sprache mitgebracht. Ja. Und das ist natürlich heute noch lebendig dort. Wird übrigens bei einem ganz tollen Festival jedes Jahr im Februar gefeiert. Das größte Winterfestival in Westkanada. Festival du Voyageur heißt das. Und die feiern das franco-kanadische Kulturerbe dann.
Ah, okay. Und wie sieht das Festival dann so aus?
Also da sind viele Konzerte, Aufführungen. Es ist ein Eiskulturen-Festival-Event, findet da statt, ein Wettbewerb im Eiskulturen-Schnitzen. Es gibt franco-kanadische Leckereien. Es wird die Kultur der Métis extrem gefeiert. Das ist ja eine indigene Gruppe, die aus Verbindungen zwischen den europäischen Pelzhändlern, meistens eben die französischen und indigenen Frauen entstanden ist. Da haben wir eine relativ große Gruppe in Manitoba, die Métis, und dieses Kulturerbe wird eben dort sehr gefeiert, beim Festival du Voyageur.
Okay. Du hast gerade eben so gesagt, man geht dann über den River, um da dann hinzukommen. Wie bewege ich mich überhaupt hauptsächlich in Winnipeg? Also da brauche ich kein Auto, ne? Um das.
Also das Stadtzentrum, so die Highlights in der Stadt, und da kommen gleich noch ein paar andere, die kann man super zu Fuß erreichen. Also da brauche ich eigentlich kein Auto. Es gibt so ein paar Sachen etwas außerhalb des Zentrums. Das eine ist der Assiniboine Park, wo einmal der Zoo der Stadt beheimatet ist mit dem tollen Ausstellungsbereich Journey to Churchill. Da gibt es einen Vorgeschmack auf die Tierwelt Nordmanitobas, also Eisbären natürlich.
Hier steht auch noch.
Über die sprechen wir auch noch nachher, genau. Und dann ist in diesem Park auch noch ein ganz toller Garten, eine Gartenanlage mit Außengärten im Freien, aber auch einem großen Indoor-Garten in einem wiederum sehr fantastischen Gebäude. Heißt The Leaf, das Blatt, weil es eben auch so geschwungen wie ein Blatt errichtet wurde. Und dort allein in diesem Indoor-Garten haben wir 4 verschiedene Biome und auch Kanadas höchsten Indoor-Wasserfall. Also es ist auch ein sehr sehenswerter Ort, um ein bisschen abzuschalten, rauszukommen. Da bräuchte man aber ein Auto oder man fährt eben mit einem Uber hin oder mit einem Taxi oder mit einem Bus. Das geht natürlich auch. Ne?
Ja, genau, das wollte ich gerade so fragen. Also was weiß ich, wir haben ja vorhin davon gesprochen. Beispielhaft kommen wir also aus Toronto mit dem Zug. Wir sind dann in Winnipeg, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 Tage. Dann würde ich mich eigentlich für diese 4 Tage, würden wir uns jetzt kein Auto mieten.
Nee, ist nicht erfordert.
Und dann würde man solche Ausflüge dann eben im Zweifel mit Uber machen, was völlig gängig dann ist. Okay.
Genau. Es gibt auch in den Sommermonaten eine Stadtrundfahrt mit der Winnipeg Trolley Company. Mhm. Das ist ganz süß. Die nutzen so einen alten, nostalgischen Tramwagen.
Ach.
Und die klappern auch so die Hauptsehenswürdigkeiten in Winnipeg ab.
Ja.
Ist aber leider nicht Hop-on, Hop-off. Also man wird dann zwar überall hingefahren, aber das wird dann ist ein Live-Guide vor Ort, der eben per Mikro dann alles erklärt. Der macht das immer sehr witzig und schön und gibt gute Einblicke, aber ist eben nur zu bestimmten Terminen und wird nicht regelmäßig über den Tag dann angeboten, sodass man nicht ein- und wieder aussteigen kann. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, zumindest da mal hinzufahren, ne?
Hatte ich mir auch schon aufgeschrieben, nach besonderen Stadtrundfahrten wollte ich fragen.
Mhm.
Das ist sie.
Genau, das ist die Trolley-Tour. Wir haben also keine roten Doppeldecker-Bussen wie in anderen Großstädten. Das gibt es hier leider noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann noch.
Das heißt leider, muss ja auch.
Ja, also ist halt, also der Tourismus ist halt in ganz Manitoba auf einem ganz anderen Level als jetzt in Toronto oder in Vancouver oder in den großen Provinzen.
Ja.
Also groß im Sinne von, dass da mehr Touristen hinkommen. Denn groß ist Manitoba ja auch von der Fläche gesehen.
Das haben wir ja vorhin schon in unserem Vorgespräch kurz besprochen. So, die Quadratmeterzahl wussten wir jetzt beide nicht so genau, aber wir haben schon gesagt, es ist im Vergleich zu Deutschland, was sagtest du?
Doppelt so groß. Doppelt. Also über 700.000 Quadratkilometer ist das groß. Aber es ist ein bisschen plastischer, kann man sich das vorstellen, ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Und halt ganz wenig internationalen Tourismus. Ne? Das ist wirklich noch so ein versteckter Ort.
Ja.
Kleiner Geheimtipp, wo man wirklich noch ein bisschen authentisches Kanada erleben kann, auch wenn wir später über die Natur reden und so weiter. Das sind echt mehr die Locals, die ihren Urlaub da machen. Ne? Die lesen dann die Kiddies rum und nicht unbedingt die asiatischen Reisegruppen. Also das ist schon ein anderes Feeling, andere Vibes in der Provinz.
Es gibt sicherlich noch mehr zu sehen.
Genau. Ne?
Genau. Und entweder du machst weiter oder ich frage noch was ganz anderes. Aber machen wir noch mal weiter.
Ja, ja, wir bleiben noch ein bisschen in Winnipeg, in der Stadt. Da habe ich noch gar nicht alles aufgezählt, was da zu erleben gibt. Also ein ganz tolles Viertel, das auch mein Lieblingsviertel ist, das Exchange District. Historic ist Exchange District.
Ja.
Und zwar war das früher mal das Handelszentrum von Winnipeg. Und zwar in der Zeit, als die Stadt wahnsinnig schnell gewachsen ist und relativ reich war.
Ja.
Das war die Zeit, als auch die Eisenbahn gebaut wurde und der Handel auf dem Landweg richtig groß und wichtig war. Aus den 1930er Jahren stammt dieses Viertel. Dann war diese schönen historischen Backsteingebäude noch erhalten. Insgesamt sind das 30 Gebäudeblocks, die da zusammenstehen. Und das ist wirklich auch für Nordamerika oder für Kanada einzigartig, so in der Fülle.
Ja.
Also sehr schön anzugucken und auch schön einfach dort auszugehen zum Beispiel. Heute ist das so ein bisschen Kulturzentrum, Kunstzentrum mit Galerien, mit Theatern, mit kleinen Boutiquen und toller Gastro auch. Also das ist einfach, sind ganz schöne Vibes da im Exchange District. Das mag ich sehr arg. Richtig. Okay. Und dann im Zentrum haben wir als Sehenswürdigkeit das Parlamentsgebäude, das Manitoba Legislative Building.
Ja.
So ein typischer neoklassizistischer Prachtbau. Ja. Und wir haben dort auch noch die Winnipeg Art Gallery, Kunstgalerie. Und da ist was ganz Besonderes drin, nämlich das weltweit größte Sammlung an Kunstgegenständen der Inuit. Das ist eine Sammlung, die heißt Kaumayuk.
Ja.
Und hat insgesamt über 14.000 Exponate von Inuit-Kunst. Also das sind Kunstgegenstände, nicht alle aus Manitoba. Die Inuit leben ja im Norden, in der Arktis, in vielen verschiedenen Ländern.
Ja.
Und aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Regionen kamen eben diese Exponate hierher. Das ist eine Sammlung, die einzigartig ist in dieser Größenordnung weltweit. Kernstück dieser Sammlung ist eine Ausstellung von Inuit-Schnitzkunst. Über 5000 tolle Stücke stehen in einer riesengroßen gläsernen Kammer, die über 3 Etagen sich erstreckt in die Höhe. Also das ist mega faszinierend. Das sind so ganz kleine, winzige dabei, aber auch größere. Und das ist alles dann aus irgendwelchen Tierzähnen geschnitzt. Also ganz, ganz toll.
Ja.
Filigran, sehr sehenswert.
Ja.
Eigentlich auch ein Muss, wenn man nach Winnipeg kommt. Und dann gibt es viele, viele andere Museen. Das ist das Manitoba-Museum, das ein naturhistorisches Museum ist hier für die Provinz Manitoba. Wir haben ein Museum der Fliegerei zum Beispiel. Es gibt dort eine Prägestätte für Kursmünzen, die man besuchen kann. Also ganz viel, was man unternehmen kann, auch zu Jahreszeiten, die nicht so attraktiv sind, was das Wetter betrifft. Weil im Sommer will man vielleicht nicht so gerne ins Museum gehen. Aber es gibt ja auch noch spannende andere Jahreszeiten, in denen man nach Winnipeg oder nach Manitoba kommt.
Ja.
Und dann ist das ganz gut zu wissen, dass es auch Indoor-Programme gibt, das total mitreißend ist.
Dann haue ich das gerade mal dazwischen, das Thema Reisezeit. Aber ich glaube, es ist jetzt echt schwierig zu sagen, wann ist die beste Reisezeit, weil es sind eigentlich quasi alle Jahreszeiten geeignet. Ne? Weil wir fahren ja auch nicht nur nach Winnipeg, sondern da kommen wir nämlich ja gleich auch noch zu den nördlicheren Gebieten. Aber gut, dann konzentrieren wir uns jetzt gerade noch mal auf Winnipeg. Wann bist du denn am liebsten in Winnipeg? Zu welcher Jahreszeit?
Also um dort wirklich die Vibes in den Straßen mitzukriegen oder sich in die Cafés und Restaurants zu setzen. Wir haben noch gar nicht über die Gastro-Szene gesprochen. Kommt auch noch, genau. Dann würde ich eigentlich den Sommer bevorzugen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt natürlich Jahreszeiten, da reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, die nicht im Sommer sind. Und auch dann sollte man Winnipeg etwas Zeit einräumen, weil es einfach so eine spannende Stadt ist.
Okay.
Selbst wenn ich jetzt nicht zum City-Besuch oder zum Roadtrip nach Manitoba komme, sollte ich mir die Zeit nehmen, Winnipeg wenigstens mal kurz anzugucken und nicht direkt wieder zu dampfen.
Okay. Also wir haben jetzt schon kulturell so einiges mitgenommen und vielleicht will der eine oder andere sich zwischendurch dann noch mal ein bisschen entspannen.
Ja.
Kann ja sein. Wie entspannt man sich denn? Was würdest du uns empfehlen, wo ich mir dann, weiß ich nicht, 1, 2, 3 entspannte Stunden gönne?
Ja, wir haben ganz schöne Wellness-Oasen im Manitoba tatsächlich auch. Und jetzt 2 fallen mir in Winnipeg direkt ein. Ja. Das eine ist das Thermia Spa Village, heißt das.
Ja.
Und das ist so eine richtig schöne nordische Wellness-Anlage,
ja,
mit Saunen, mit verschiedenen Pools, warme, kalte Whirlpools, tolle Ruhebereiche, ein Restaurant ist dabei, also da kann man durchaus mal auch einen halben Tag dann sich ein bisschen verwöhnen lassen. Und gerade wenn man in einer kälteren Jahreszeit kommt,
verzagt, das ist jetzt
das so richtig genießen.
Wir sind im Winter da, also ich denke, es mit dem Raum passt.
Genau, würde passen. Dann gibt es einen tollen Spa, aber da geht es mehr so Richtung Kosmetik auch. Das wäre im Fort Garry Hotel, das Ten Spa, auch sehr renommiert, ist schon ganz oft gerankt worden, ist oben in irgendwelchen Listings. Das wären so die 2, die mir jetzt in Winnipeg ad hoc einfallen.
Okay. Mensch, daran haben wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen. Wo wohne ich? Ich meine, man muss jetzt nicht einzelne Hotelnamen nennen, aber man wohnt ja dann schon im Hotel auf jeden Fall.
Ne? Ja, Winnipeg, ja, würde ich schon anbieten.
Fällt dir irgendwas spontan ein, wo du sagst, das würde ich hervorheben, oder sagst, Mensch, es ist so eine klasse Hotel-Szene, es ist für jeden was dabei auf jeden Fall.
Gibt's auf jeden Fall. Es gibt für jedes Portemonnaie was, für Leute, die eben so ganz moderne Kettenhotels auch mögen vielleicht. Aber wir haben auch ein paar tolle individuelle oder Boutique-Hotels auch. Also ich hatte das Fort Garry eben schon erwähnt. Ja. Das ist ganz fantastisch.
Ja.
Das ist vom Stil wie so ein altes Eisenbahnhotel, wie man das auch kennt.
Ja.
Aber das ist in Privatbesitz.
Ja.
Ganz tolle Deko, ein bisschen edel, ein bisschen schicker. Ne? Mhm. Dann auch ein absolutes Highlight ist das Inn at the Forks. Das ist direkt an the Forks, diese tolle diese Gegend, die ich am Anfang erwähnt hatte. Mhm. Ein Boutique-Hotel, auch Inhaber geführt. Und einige Zimmer haben Blick aufs Museum für Menschenrechte. Also wenn man dann morgens ein Fenster aufmacht, den Vorhang aufmacht, hast du dann den Blick auf das Museum, das ist natürlich auch ganz besonders. Aber es gibt viele, viele andere. Da sollte für jeden was dabei sein.
Okay, ja, das klingt doch gut. So, du hast es vorhin schon kurz angerissen. Wir haben ja Hunger.
Genau.
Nachdem wir jetzt nur so viel gesehen haben, in unterschiedlichsten Museen, in unterschiedlichsten Stadtvierteln. Wir haben uns entspannt inzwischen auch. Und jetzt wollen wir auch was essen.
Der
Magen
knurrt.
Die Kulinarik ist nicht von schlechten Eltern.
Absolut, ja. Winnipeg hat kulinarisch richtig was drauf.
Ja.
Ein Wort, das mir direkt jetzt einfällt, ist internationale Fusionsküche, wie es ja heutzutage so schön heißt.
Ja.
Es ist eine spannende Mischung aus der Einwanderungsgeschichte. Ich sagte ja schon, wir haben Menschen aus aller Herren Länder hier, aber auch gemischt mit regionalen Produkten und viel Lust am Ausprobieren einfach. Ne? Wir haben ein paar ganz tolle Köche, viele junge Kerle oder Frauen, die aus der Gegend kommen, aus Winnipeg kommen, dann auch mal weg waren aus der Heimat, sich Impulse aus anderen Regionen, aus anderen Ländern geholt haben und dann aber zurückgekommen sind, um ihre Stadt hier auch kulinarisch voranzubringen. Also da gibt's ganz, ganz viel.
Ja.
Ganz besonders stolz ist Winnipeg auf das Feast Café Bistro.
Ja.
Das war eines der ersten indigenen Restaurants in ganz Kanada. Und hier werden die traditionellen indigenen Elemente und Zutaten, Bannock zum Beispiel oder auch Bison oder den lokalen Fisch. Wir haben ja viele Seen in Manitoba, es gibt viel Fisch. Und das wird dann gemischt mit moderner Esskultur, es wird modern interpretiert. Also es ist ein ganz tolles Restaurant. Und dazu kommen dann noch wirklich eine tolle, lebendige Craft-Bier-Szene in unseren lokalen Brauereien hier. Da entstehen wirklich charakterstarke Biere, die man direkt vor Ort einfach ausprobieren muss. Ne? Und oft gibt es dann auch ein paar leckere Sachen zu essen dazu. Also das kann ich auch nur empfehlen, mal in eine kleine Brauerei zu gehen.
Genau. Du hattest, bevor du den Bison erwähnt hattest, Bannock.
Bannock, ja.
Das
sagt dir nichts.
Ne? Das sagt, muss ich ja mal ehrlich gestehen, sagt mir ja.
Das ist das traditionelle Fladenbrot der Ureinwohner, der indigenen
Kiefer. Ja. Okay, ja, sehr gut. Genau, und dann hast du auch den Fisch erwähnt.
Mhm.
Gibt es einen besonderen Fisch?
Mm-hmm. Walleye ist so der Fisch aus der Prärie. Es ist so, es gibt noch viele andere, aber das ist so der, für den die Prärieprovinzen bekannt ist. Okay. Das ist eine Zanderart.
Ach so.
Sehr, sehr lecker.
Genau, okay. Und das wird dort gern viel.
Auch, unter anderem. Genau, ja.
Okay, ja, spannend. Wie viele Tage würdest du jetzt für Winnipeg einplanen? Also wir gehen einfach mal davon aus, der Standardurlauber hat jetzt insgesamt 2 Wochen, die er sich für Manitoba gönnt. Dann bin ich 3-4 Tage schon noch in Winnipeg.
Ja, ja, also 2 würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann, das ist so al gusto, ob man eben gerne die Kultur, die Museen und so weiter auch sich anschaut oder ob es einen dann doch eher in die Natur zieht. Aber 2 Tage würde ich der Stadt schon auch einräumen in Anlanken an.
Wenn ich an das Erstmuseum nenne, wie ist es noch, was du genannt hast, das allererste?
Das Canadian Museum for Human Rights.
Human Rights. Da sind wir einen halben Tag auf jeden Fall, ne? Und dann entspannen wir uns noch insoweit.
Ja,
also man, unter 3 Tage geht's nicht, ne?
Dann schon gut Zeit verbringen.
Kann man schon Zeit verbringen, das auf jeden Fall. Okay. Also wir wollen raus in die Natur jetzt und wir bleiben wir erst noch mal im Süden, ne?
Würde ich sagen, wir machen erstmal einen ganz klassischen Roadtrip jetzt und schauen uns an, was es im Süden Manitobas noch so zu entdecken gibt. Okay.
Also ich habe hier auf der Liste stehen den Wagshell Provincial Park.
Genau, das ist einer unserer schönen Provinzparks, der an der Grenze zu Ontario liegt, ganz im Südosten Manitobas. Landschaftlich haben wir hier kanadisches Schild. Das heißt, eine sehr felsige Landschaft mit viel Wasser. Allein in diesem Park gibt es über 200 Seen, aber ganz Manitoba hat über 100.000 Seen. Also Wasser gibt es einfach sehr, sehr viel und damit natürlich auch verbunden viele Möglichkeiten hier, Wassersportaktivitäten zu unternehmen, Kanufahren allen voran und auch Angeln natürlich. Ne?
Ja.
Ansonsten im Wagshell haben wir viel Wald auch, das komplettiert dann so ein bisschen das Landschaftsbild. Also ein ganz toller Background für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Wir hatten die Wassersportgeschichten eben schon erwähnt. Man kann natürlich wandern, man kann Fahrrad fahren. Es gibt eine Ranch hier im Park, sodass man an geführten Ausritten teilnehmen kann. Tolle Strände auch. Dann ist es Cabin Country. Das heißt, wir haben hier relativ viele Blockhütten, so in Seelage, die man ein paar Tage anmieten kann, um mal Urlaub zu machen wie die Kanadier. So Tempo raus und sich dann da schön einquartieren, selbst ein bisschen Lebensmittel kaufen. Das sind Selbstversorgerhütten meistens dann.
Ja.
Und dann abends den Grill anschmeißen und den Sonnenuntergang über dem See genießen.
Ah, schön. Und das Wasser ist warm genug, dass ich da ins Wasser springen kann, auf jeden Fall.
Das kommt auf dich selbst an, ein bisschen. Also wir haben hier keine Mittelmeertemperaturen, auf keinen Fall. Aber im Hochsommer kann man hier durchaus, also die Locals springen alle ins Wasser, die kennen da nichts. Die Europäer sind vielleicht ein bisschen pinsiger, weiß ich nicht, aber so um die 20 Grad, knapp drunter, manchmal kann größer auch sein.
Ja.
Ja, es kommt auf den See an. Also die kleineren Seen sind natürlich schnell auch ein bisschen wärmer als erste großen.
Naja, gut. Also, aber das, ich finde, das ist was, das kann man machen. Ne? Das auf jeden Fall.
Schön erfrischend auf jeden Fall.
Erfrischend, ja, klasse.
Weil bestenfalls haben wir einen ganz schönen heißen Sommer. Ja. Wie gesagt, kontinentales Klima lässt eigentlich auf schöne, konstante Sommertemperaturen hoffen.
Okay, wunderbar. Wollen wir noch was für den Wagshell auch?
Ja, es gibt da noch eine tolle indigene Stätte, die Bannock Point Petroforms heißen die. Das sind Steinformationen in der Form von zum Beispiel Schlangen oder Schildkröten, die die Indigenen dort vor Hunderten von Jahren abgelegt oder angeordnet haben zu Zeremonien, Heilungszeremonien zum Beispiel. Und die kann man dort besuchen, diese Stätte, um ein bisschen Einblick zu bekommen in die Kultur der Anishinaabe, die hier zu Hause sind.
Okay, ja, Mann, das klingt spannend, auf jeden Fall. Wir wollen weiter, ne?
Das war der nächste Stopp.
Genau. Wir machen mit dem nächsten Stopp, was würdest du sagen, geht's jetzt in Richtung Lake Winnipeg?
Oder? Genau, wir fahren eine kleine Runde durch den Süden. Wir fahren also im Osten an, Wagshell Provincial Park, dann fahren wir wieder so auf die Höhe von Winnipeg, aber weiter nördlich. Und das ist der Lake Winnipeg, das ist der größte von Manitobas 100.000 Seen und der 12. größte Süßwassersee der Welt. Und wir können aber nur den ganz kleinen südlichen Zipfel besuchen, weil der große nördliche Bereich des Sees, da gibt es gar keine Infrastruktur. Also wir sind jetzt nur im südlichen Bereich des Sees unterwegs. Und ganz im Süden haben wir wunderbare Strände, Sandstrände hier. Zum Beispiel Victoria Beach oder Grand Beach oder Winnipeg Beach, wo man wirklich auch hier wieder einen schönen
Badetag einlegen kann, bevor man dann weiter an der Westküste des Sees nach Norden fährt und nach Gimli kommt. Das ist ein ganz süßes kleines Küstendorf. Generell haben wir hier am See tatsächlich so ein bisschen maritime Vibes mit Yachthäfen und Leuchtturm hier und da. Und in Gimli haben wir auch einen ganz tollen Strand. Bisschen kieseliger, aber super kann man dort auch sich aufhalten und baden gehen oder an verschiedene Wassersportaktivitäten auch teilnehmen, die hier angeboten werden. Also da kann man zum Beispiel Jetski mieten im Sommer und solche Sachen. Ne? Dann gibt es hier tolle, auch kleine Restaurants und Kneipen. So ein bisschen einfach so Küstendorf-Vibes, sag ich mal. Dann haben sich hier die Isländer niedergelassen vor einigen Jahrzehnten. Eine Gruppe aus Island ist nach Kanada gekommen und hat dann den Lake Winnipeg für sich entdeckt, hier an der Westküste, sodass wir hier tatsächlich auch noch so isländisches Kulturerbe haben. Siehst du an den Namen der Straßenzüge, die haben dann, das ist Son oder Dot hier hinten dran zum Beispiel. Und dann steht hier ein riesiger Wikinger aus Stein am Ufer, der eben die Szenerie hier bewacht sozusagen oder überwacht. Ja. Es gibt ein kleines Wikinger-Museum und einmal im Jahr im Sommer findet ein riesiges isländisches Festival hier statt. Also da steppt der Bär.
Das klingt ja richtig gut. Ich muss jetzt leider doch noch mal anderthalb Schritte wieder zurück. Wir sind in Winnipeg gestartet zum Whiteshell Provincial Park. Das machen wir jetzt mit dem Auto. Würdest du jetzt auch Camper empfehlen? Camper ist immer nur, wenn ich dann noch länger unterwegs
bin. Nee, also man kann das super machen. Es gibt ganz viele Campingplätze auch in Manitoba. Meistens scheitert es daran, dass wir von den großen Vermietern leider keine Station in Manitoba haben. Das ist so ein bisschen der Haken an der Sache. Man müsste dann von Toronto kommen, aus Osten oder aus Calgary. Das sind so die nächsten Stationen. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Strecke, erstmal nach Manitoba zu kommen, mit Camper. Wir haben einen kleinen lokalen Vermieter. Das ist ein Familienbetrieb außerhalb von Winnipeg. Der vermietet Camper auch an internationale Reisende. Die haben halt eine kleine Flotte nur. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Angebot von den großen Anbietern in Ost und West. Ne? Aber es geht theoretisch. Ja. Wer da Interesse hat oder Kunden hat, die sowas machen möchten, kann mich gerne kontaktieren und dann stelle ich die in Kontakt her.
Okay. Ah ja, das klingt doch gut. Wir sind mit dem Mietwagen unterwegs und haben jetzt von Winnipeg nach Whiteshell, wie lange ist man da ungefähr unterwegs gewesen?
Das sind 2 Stunden Fahrt.
Ach, was?
Also da sind nicht so Riesenentfernungen wie in anderen Regionen. Also wir verhalten uns jetzt so nur im Süden.
Genau, der große Schritt kommt ja noch. Ne? Genau, vor uns, aber von Whiteshell nach Lake Winnipeg, das sind dann auch ungefähr 3 Stunden oder sowas.
Ja, würde ich sagen, so ungefähr. Gut, ne? Ja, okay. Man kommt hin, genau.
Okay, Lake Winnipeg.
Wir müssen noch ein bisschen nach Norden fahren. Und von Gimli aus müssen wir jetzt noch ein Stück weiter nach Norden fahren, um zum wunderschönen Hecla Grindstone Provincial Park zu kommen. Und du merkst schon an den Namen Gimli, Hecla. Also auch hier sind die Isländer zu Hause gewesen. Da gibt es noch so ein kleines, eigentlich Museumsdorf jetzt, mit ein paar Häusern, die man besichtigen kann, mit der alten Schule. Also ganz niedlich gemacht. Und ansonsten verlassen wir jetzt hier so ein bisschen diese schönen Sandstrände vom Süden des Sees und haben hier ein etwas raueres Ambiente. Kalksteinküsten auch super geeignet, um hier spazieren zu gehen. Es gibt schöne Wanderwege. Man kann auch Fahrräder ausleihen, um hier die Strecken abzufahren. Wir haben tolle Unterkünfte hier auch in diesem Bereich und in Gull Harbor. Das ist auch so ein kleiner Hafenortschaft, mini klein, aber dort kann man zum Beispiel auch Jetskis ausleihen oder ein Boot ausleihen. Das ist auch bekannt für unter den Anglern. Ja. Das ist wirklich so ein Geheimtipp für alle Angler, für die Locals. Die kommen hierher, weil man hier wohl richtig große Fische aus dem See ziehen kann. Ne? Das ist ein ganz anderes Szenario. Maritim, auch hier ein Leuchtturm, der irgendwo zwischen den Steinklippen steht. Und man hat tatsächlich das Gefühl, als ob man hier an einem Meer ist. Denn ich kann von dieser Uferseite das andere Ufer des Sees überhaupt nicht entdecken. Also wirklich so groß ist das Gewässer hier.
Ja, genau.
Ach, klar. Das hat man hier gar nicht. So mitten im Kontinent, mitten in der Prärie, plötzlich so ein maritimes Klima sozusagen zu erleben.
Genau, und man darf sich eben nicht von der Begrifflichkeit See irgendwie täuschen lassen. Es ist gigantisch großes
Haus. Total, absolut, genau.
Klasse, klasse.
Fahren wir weiter.
Und jetzt, sag du mal.
Machen wir noch einen dritten Stopp auf unserer Rundreise und das wäre der Riding Mountain National Park. Unser Nationalpark hier im Süden Manitobas und der ist auch was ganz Besonderes, denn wir haben ja landschaftlich schon viele flache Gegenden. Es ist ja eine Prärielandschaft und es ist auch viel Agrarwirtschaft tatsächlich hier im Süden. Das heißt, wenn wir zwischen den schönen Parks hin und her fahren, fahren wir dann auch durch Gegenden, die ein bisschen langweiliger vielleicht sind, weil dort viel Ackerbau betrieben wird. Wir haben einen sehr fruchtbaren Boden. Aber dann fahren wir durch diese flache Prärie-Szenerie mit den Feldern und sehen schon von Weitem, was ist denn da im Hintergrund? Da kommt dann der Riding Mountain National Park. Der ist nämlich ein Hochplateau, ein riesiger Berg, aber wir sind immerhin auf 500 Meter Höhe hier. Das heißt, wir können ihn in der flachen Prärie schon von Weitem erblicken. Und der ist dann wie so eine abgeschlossene, in sich abgeschlossene Naturoase. Er beherbergt mehrere Ökosysteme. Den borealen Wald, den Mischwald, den wir haben dort ganz, ganz viele Seen auch. Wir haben Sumpfgebiete und Graslandschaften. Und all das bietet natürlich unheimlich viel Lebensraum für die unterschiedlichsten Tierarten.
Ja.
Die haben natürlich kein Interesse, dieses wunderbare Naturparadies zu verlassen. Das heißt, wir haben hier relativ viele Tiere, auch eine recht hohe Dichte. Okay. Und können, wenn es gut läuft, Bären sehen und Elche sehen und Wapiti-Hirsche und Füchse, wie sie alle heißen.
Ja.
Und auch eine Herde Präriebisons, die hier dauerhaft im Park zu Hause ist.
Ja.
Und das Schöne ist, die ist in einem bestimmten Bereich des Parks untergebracht. Das heißt, wir Besucher wissen genau, wo wir hinfahren müssen, um sie zu sehen. Okay. Schwebt durch deren Areal. Das ist eine riesengroße Umzäunung. Also sie haben wirklich viel, viel Platz. Der Grund, warum man nicht möchte, dass sie sich weiter ausdehnen, ist tatsächlich die Nähe der Farmen rund um den Park, denn dort leben Rinder und die Rinder haben im Zweifel vielleicht Krankheiten, die unseren Bisons nicht so gut tun. Also die werden hier schon überwacht, dass es ihnen gut geht.
Ja.
Die Bisons waren ja in der Prärie so gut wie ausgerottet, nachdem die europäischen Siedler gekommen waren. Das heißt, wir hegen und pflegen die Bisons sehr und gucken, dass sie nicht krank werden. Und deswegen sind die so ein bisschen hier in der Naturoase beschützt. Aber wie gesagt, wir dürfen uns darüber freuen, weil wir auf den kleinen Schotterwegen, die in der Bison Enclosure dann auch sind, können wir mit unserem Wagen direkt reinfahren. Und wenn wir morgens so kurz nach Sonnenaufgang kommen oder abends kurz bevor die Sonne untergeht, haben wir sehr, sehr gute Chancen, die Herde auch zu sehen. Die kommt dann nämlich, wenn es ein bisschen kühler ist noch, zum Weiden auf die offenen Ebenen.
Ja.
Unter Mittag sind die dann eher schon mal im Wald, wenn es ihnen dann zu warm wird. Aber eben morgens und abends haben wir gute Chancen, die Tiere zu sehen, dann so im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Und manchmal kommt man auch gar nicht weiter, weil die Herde mitten auf dem Wegen steht. Und
das wollte ich gerade fragen, wie dicht komme ich denn überhaupt an die ran?
Ja, also man kann es nicht versprechen, aber es gibt, habe ich selbst schon erlebt, dass man dann in dieser Enclosure ist, auf dem Weg mit seinem Fahrzeug, natürlich Motor aus und ist umgeben von Bisons. Ne? Also mit Tage, da sind sie in der Ferne, aber wenn es gut läuft, sind sie ganz, ganz nah dran. Das ist ein tolles Erlebnis. Ja. Natürlich darf man das Auto nicht verlassen, würde ich nicht empfehlen. Es sind schon trotz allem gefährliche Tiere, aber durch die Windschutzscheibe kann man tolle Fotos auch machen. Also Bison-Fotosafari, extrem dicht. Ja, das sind die Tiere, die sich hier wohlfühlen. Aber natürlich, wir Menschen fühlen uns auch wohl im Nationalpark, denn er bietet auch hier wieder einen Spielplatz für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten, das vorhin schon erwähnt. Wandern, Radeln, man kann eben Equipment ausleihen, hier auch im Park. Es gibt den Clear Lake, auf dem man paddeln kann, also Kanus und Kajaks ausleihen kann, schwimmen gehen sowieso. Also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Am Clear Lake ist unsere kleine Townsite. Wir haben hier eine kleine Ferienortschaft auch, die heißt Wasagaming. Aber die ist kein Vergleich zu den Townsites, wie wir sie aus Westkanada zum Beispiel kennen, den Rockies Band oder Jaspers. Viel kleiner, ganz schnuckelig. Es gibt nur eine Handvoll Unterkünfte und ein paar Restaurants und ein paar kleine Boutiquen. Und eben, was es gar nicht gibt, hier sind die internationalen Reisegruppen. Ne? Das sind wirklich eher die Locals, die hier ihre Hütten haben oder mit dem Camper kommen oder zelten und dann abends, also nicht das so, dass es da total einsam ist in der Hauptsaison im Sommer, aber es sind halt andere, es sind kanadische Vibes da, ne? Die Kinder pesen mit ihren BMX-Rädern dann rum und quietschen am kleinen Strand, weil sie Spaß haben im Wasser. Also das ist sehr lebhaft, aber sehr kanadisch, authentisch kanadisch.
Und ich kann mir da also eine Hütte mieten, sozusagen.
Man kann Hütten mieten, aber es gibt auch ganz tolle Unterkünfte. In Wasagaming selbst gibt es ein paar schöne Unterkünfte, die auch hier bei deutschen Veranstaltern gebucht werden können. Und kurz vor den Toren des Nationalparks, also wirklich nur ein paar Meter entfernt vom Eingang des Nationalparks und nicht weit weg von Wasagaming, ist das Elkhorn Resort. Das ist eigentlich die größte Unterkunft am Ort. Und die haben auch so einen wunderbaren Spa seit kurzem. Da kann man also auch sich verwöhnen lassen. Und dann noch abends nach einem aufregenden Tag, vielleicht auch anstrengenden Tag in der Natur, und wenn es da viel gewandert ist oder so, kann man dann hier sich ein bisschen entspannen abends. Es gibt auch verschiedene Campingplätze.
Ja.
Und auch hier in Wasagaming ist auch einer eigentlich der größte. Und dort gibt es seit kurzem auch eine tolle, spannende Unterkunft. Turtle Village heißt das. Turtle Village, genau. Okay. Das ist auch eine Familie, eine indigene Familie, die das ins Leben gerufen hat auf dem Campingplatz, haben die eine ganz charmante Unterkünfte im Tiny House-Stil errichtet, ganz umweltfreundlich, und die vermieten die eben. Und das Schöne ist, die bieten auch gleichzeitig indigene Erlebnisse an, das Storytelling am Lagerfeuer zum Beispiel, nicht nur für ihre eigenen Hausgäste, die bei ihnen in den Turtle Shells, so nennen die Unterkünfte, untergebracht sind, sondern für jedermann kann man sich das, kann man sich da einbuchen und dann am Lagerfeuer die Geschichte der indigenen Einwohner hier, die hier ursprünglich mal zu Hause waren, hören.
Ja.
Und vertrieben, als der Nationalpark eröffnet wurde, errichtet wurde, und sind jetzt aber wieder herzlich willkommen hier zurück, um auch zu partizipieren am Leben im Running Mountain National Park.
Ja. Klasse. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Also da macht das dann ja auch Sinn, so ein, zwei Tage so zu verbringen, ne?
Also, ja, auf jeden Fall. Also der Running Mountain National Park ist schon ein Highlight auch, auf jeden Fall. Also die Natur ist unglaublich schön dort.
Na, kannst die Natur, also ja, ja, eben Flora und Fauna, Tiere und so weiter, das ist schon viel, ne? Klasse.
Absolut, genau.
Ja, es hilft nichts, wir waren noch heute, ne?
Genau, also jetzt noch, um die Rundreise abzuschließen, von dort aus würden wir natürlich jetzt nach Winnipeg zurückfahren. Es gibt dann auch so hier und da kleinere Stationen, die ich jetzt hier gar nicht alle erwähnen möchte, aber wir hätten dann so eine Runde von knapp 1100 Kilometern nur zurückgelegt. Das ist für kanadische Verhältnisse echt wenig.
Wenig, ja, ja.
Genau. Und ich empfehle das eigentlich immer für Kanada-Wiederholer. Denn das ist jetzt eine Region, wo man nicht unbedingt mit der riesen Bucketlist anreisen sollte, dass man erstmal, keine Ahnung, die Rocky Mountains sehen will oder Vancouver oder den CN Tower in Toronto. Wenn die mal abgehakt ist und man nochmal nach Kanada kommt, und das tun ja viele Reisende, Kanada übt ja eine große Anziehung aus und wir haben viele Wiederholungstäter. Bei einer zweiten oder auch dritten Reise ist dann Manitoba genau das Richtige, um hier dann auch mit etwas mehr Ruhe zu reisen und nicht sich so getrieben zu fühlen und sich mal drauf einzulassen und Zeit zu verbringen, zu verweilen, sich eben eine Blockhütte zu mieten und nicht zum nächsten Hotel
weiter. Das ist ja richtig. Und ich meine, das ist ja, ne, das, dafür ist Kanada ja auch wirklich bekannt, für das Thema Natururlaub draußen sein. Ja, wie wir schon sagten, Flora und Fauna, da, ja, und dann bietet sich Manitoba dafür einfach wunderbar an. Das ist doch wirklich klasse. So, aber wir haben ja nur noch einen wichtigen Punkt. Jetzt müssen wir uns aber, dürfen wir uns ganz in den Norden bewegen.
Genau.
Und wie machen wir das? Da fahren wir mit dem Auto aber auch hin, ne?
Nein, nein, jetzt kommt ein ganz anderes Reiseerlebnis. Jetzt kommt keine Rundreise.
Nee.
Wir sprechen von Churchill. Ja. Churchill liegt im Norden Manitobas an der Hudson Bay, 1000 Kilometer nördlich von Winnipeg entfernt.
Ja.
Und es gibt keine Straße nach Churchill. Deswegen können wir es nicht in unsere Rundreise einbinden. Also wenn wir mit dem Auto nach Norden fahren wollen, kämen wir bis Thompson ungefähr und müssten dann aber auch in die Öffis umsteigen, sprich in Zug oder in Flieger. Das sind so die Arten, wie wir nach Churchill reisen können. Die meisten Gäste machen das ab Winnipeg. Und praktischerweise die Reiseangebote für Churchill, die wir hier im deutschsprachigen Raum finden, bei den Reiseveranstaltern, die beinhalten auch schon den Transfer nach Churchill. Die meisten fliegen tatsächlich. Ja. Diese Reisepackages, um das kurz noch zusammenzuführen, die beinhalten auch die erste und letzte Nacht in Winnipeg. Die beinhalten natürlich die Unterkunft in Churchill, die Transfers, die Mahlzeiten und das Allerwichtigste, die Unternehmungen und Ausflüge dann in Churchill. Da geht es natürlich um Tierbeobachtungen vom Feinsten. Wir gehen auf eine subarktische Safari in Churchill.
Genau, das heißt, wir sehen jetzt endlich die Eisbären.
Wir sehen es Eisbären, können wir sehen, genau. Aber nicht nur, es gibt auch noch andere Tierarten und das hängt natürlich stark davon ab, zu welcher Jahreszeit wir kommen, was wir vor Ort sehen und erleben. Und die klassische Eisbärensaison ist im Herbst. Das hatten wir vorhin schon ein paar Mal angeteasert, im Oktober und November. Das ist so die Zeit, in der die Eisbären hier an der südwestlichen Hudson Bay alle Richtung Churchill migrieren. Hunderte von Eisbären, die sammeln sich dann hier und warten im Herbst darauf, dass die Bucht wieder zufriert und sie wieder aufs Eis raus können, weil die sind im Sommer an Land und fressen kaum was und haben natürlich einen riesen Kohldampf bis zu diesem Punkt und sind ganz scharf drauf, endlich wieder Robben sagen, so jagen zu fressen auf dem Eis. Genau, also das ist unsere klassische Hauptsaison. In der Zeit sind die Gäste normalerweise in Churchill in einem Hotel untergebracht oder in einer Lodge und machen dann Tagesausflüge in ein Schutzgebiet, das außerhalb von Churchill liegt, die sogenannte Wildlife Management Area. Und dort dürfen dann eine bestimmte Zahl von Fahrzeugen, großen Tundra-Fahrzeugen unterwegs sein, eisbärensichere Tundra-Fahrzeuge, aber streng limitiert. Und auf diesen Fahrzeugen ist man dann den ganzen Tag unterwegs auf der Suche nach Eisbären. Und da hat dann tolle Möglichkeiten, weil ja so viele Tiere vor Ort sind, dann von Bord dieses Fahrzeugs die Tiere zu entdecken.
Klasse. Ja, und was machen die Eisbären dann da so?
Die sind relativ ruhig und entspannt in der Zeit. Die haben ja nicht mehr so viel Energie. Ich habe gesagt, die haben wenig gegessen über den ganzen Sommer. Das heißt, viele chillen einfach auch tatsächlich nur darum. Aber manchmal sieht man auch zwei junge Männchen, die ihre Kräfte messen wollen beim Sparring. Okay. Und die machen dann so einen kleinen Probekampf. Und das sieht dann schon ganz schön wild aus und rau aus und beängstigend für uns. Aber an der Stelle ist das nur ein Testlauf. Die probieren schon mal ihre Kraft für den Ernst, weil wenn sie auf dem Eis sind, wenn es um Futter geht oder wenn es um ein Weibchen geht zum Beispiel.
Okay.
Und dann hören wir sie manchmal sogar brüllen.
Cool. Wollen wir da mal rein? Ne?
Klar.
Klasse. Spannend. Aber wir haben noch andere wichtige Tiere, ne?
Genau, wir haben noch andere Tiere und da kommen wir in eine andere Jahreszeit, nämlich in den Sommer. Im Sommer haben wir aber auch schon die Chancen, um die Eisbären nochmal eben zu vervollständigen hier, unsere Eisbären schon zu sehen. Die sind nämlich ab Anfang des Sommers an Land, hatte ich ja eben schon kurz erwähnt.
Ja, stimmt, genau.
Dann hat man durchaus Chancen, sie zu sichten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man dran geht, mit welchem Veranstalter man unterwegs ist. An Land ist es manchmal schwierig, die im Sommer zu sehen, weil die Wärme natürlich nicht mögen. Die verstecken sich ganz schnell mal und gerne mal hinter irgendwelchen Felsblöcken im Schatten und versuchen es sich so wenig sind die an Land schwer zu sichten. Ja. Aber man kann auf Bootstouren gehen und hat dann ganz gute Chancen, sie von der Wasserseite aus zu sehen, wenn sie sich in der felsigen Küstenszenerie hier dann aufhalten oder die gehen dann mal gerne eine Runde schwimmen, wenn es ihnen so warm ist, kühlen sie sich in der eiskalten Hudson Bay im Sommer dann ab. Also das wäre eine Möglichkeit, die Eisbären zu sehen, auch im Sommer. Das sind natürlich nicht so viele an einem Fleck, weil die verteilen sich viel mehr entlang der Küste. Ne? Mhm. Aber im Sommer, ich mag die Jahreszeit sehr gerne da oben, weil die eigentlich auch so vielseitig ist, haben wir auch noch die Beluga-Wale in der Bucht.
Das wollte ich doch gerade meinen, genau.
Genau. 50.000 kommen jedes Jahr in die Hudson Bay und 10% dieser Wale, also ungefähr 5.000 Wale, sind dann auch wiederum in der Region von Churchill. Weil sie hier in den Flussmündungen des Churchill River und auch des Seal River, ein Stück weiter nördlich, ihre Jungen zur Welt bringen und füttern und säugen dann hier. Das heißt, wir haben Hunderte, Tausende von Walen. Man kann sie direkt vom Ufer aus schon sehen. Überall im Wasser sind dann die kleinen Walrücken.
Ja.
Und natürlich kann man ganz viele verschiedene Möglichkeiten des Beluga Whale Watching hier in den Sommermonaten machen, ne?
Beispielhaft. So,
ja. Also der Klassiker ist eine Bootstour.
Die Bootstour, ne? Genau.
Man kann aber auch Kajaken mit Beluga-Walen paddeln. Und es gibt noch eine Aktivität, die heißt Aquagliding von einem unserer Anbieter hier. Da liegt man mit einem Neoprenanzug geschützt auf einer Schwimmmatte auf der Wasseroberfläche und hat dann noch Taucherbrille auf, eine Schwimmbrille und einen Schnorchel und kann dann unter Wasser gucken und in Blickkontakt mit den Beluga-Walen treten. Und mit ihnen rumblubbern und singen. Das sind ja unsere Kanarienvögel der Meere. Ja. Das heißt, die sind sehr kommunikativ. Ja. Und wenn man unter Wasser Geräusche macht, bestenfalls singt, dann kommt es nicht selten vor, dass die antworten.
Die Antwort. Du hast uns das auch mitgebracht, ne? Töne unter Wasser.
Ja, Beluga singen.
Klasse, da hören wir jetzt auch mal rein. Ich meine, also das ist der Weg, wo du am dichtesten dran bist bei den, ne? Also das ist ja...
Genau, das ist natürlich extrem dicht, aber schon auch beim Paddeln, ne?
Ja,
man ist auch, egal welche Aktivität man macht, die Belugas sind so neugierig und so gesellig, die kommen in Windeseile angeschwommen und gucken, was abgeht, was los ist. Beim Paddeln fühlen die sich wohl dann durchs Plätschern des Paddels, da wenn das so in die Wasseroberfläche eintritt, angezogen. Ich habe das einmal machen dürfen im Sommer und bin gepaddelt, kämpfte noch so ein bisschen mit den Wellen und wie ich ja alles vernünftig mache. Und dann höre ich plötzlich direkt hinter mir ein riesiges Husten und dann war der Beluga direkt hinter mir. Das war schon sehr aufregend. Das ist ein tolles, intensives Erlebnis. Aber auch auf einem Boot ist das spannend, wenn man sie von oben sieht und die vielen Belugas da bei schönem Wetter und das Wasser dann auch so ein bisschen widerspiegelt. Und die haben oft Unterwassermikrofone an Bord dann und machen das Gesinge oder den Gesang der Belugas in der Luft auch dann hörbar.
Ja,
das ist ein tolles Erlebnis.
Das mache ich ja im Sommer und ich habe die Beluga-Sichtgarantie bei der Menge an Belugas.
Das können wir garantieren.
Genau.
Das können wir garantieren.
Okay, klasse. Was können wir denn noch in Churchill sehen? Noch weitere Tierarten sind da noch interessante oder wollen wir mehr in Richtung weitere Aktivitäten, was wir noch mal?
Also es gibt ganz viele subarktische Tiere, die so als Nebenbeiprodukt sozusagen immer mal wieder vor die Kamera lesen.
Das sind das Gefährliche. Ne? Wenn wir von Eisbären und Beluga-Walen sprechen, dann sind wir ja schon, unser Eins ist dann ja schon überfüttert, in Anführungsstrichen, aber es gibt noch so viel.
Ja, ja, aber das sind natürlich auch die Highlights, die wirklich wegen der... Die Leute auch kommen, ne? Okay. Aber es gibt ganz viele andere Tierarten. Und das hängt ein bisschen davon ab, wann ich komme, wo ich bin. Es gibt zum Beispiel auch noch außerhalb von Churchill Lodges, Fly-In-Lodges, wo man dann einige Tage sich dann wirklich am Ende der Welt auf einer dieser Lodges aufhält. Und die machen Walking-Safaris in die Tundra, in den Lebensraum der Tiere. Und die sehen dann öfter mal dann Schwarzbären oder Elche und zu bestimmten Jahreszeiten gegen Herbst dann auch. Rentiere kann das sein. Also je nachdem, auf welcher Lodge man ist und was man dann macht. Und Vogelarten ohne Hände und natürlich auch kleinere Tiere wie Schneehasen, Polarfüchse und sowas. Also da ist viel unterwegs, ja.
Okay. Du hast gerade ein Stichwort genannt, Polarfüchse. Jetzt bin ich aber nicht Polarfüchse, sondern Polarlichter. Völlig falsch im Moment jetzt, aber ich
sprach's mal. Passt sehr gut.
Okay, sehr gut.
Polarlichter sind in Churchill auch zu Hause, in Anführungsstrichen. Ja. Churchill liegt direkt unter dem Aurora-Oval. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr, sehr gute Chancen, Nordlichter zu sehen. Und wir haben sogar Aktivität ab über 300 Tagen im Jahr. Aber natürlich ist es manchmal viel zu hell, sie zu sehen. Oder manchmal ist es zu bewölkt, man sieht nichts. Aber der Himmel ist sehr aktiv. Und das Coole ist, wir haben hier bereits ab Ende des Sommers, so ab Mitte August, gute Chancen, die Nordlichter zu sehen. Denn es ist schon dunkel genug, dass man sie nachts erspähen kann, wenn sie aktiv sind. Das heißt, wenn wir ganz viel Glück haben bei so einer Sommerreise, haben wir auf jeden Fall die Belugas, ein Schiff unter oder ein Boot unterwegs sind oder so eine Walking Safari machen. Ja. Da haben wir auch gute Chancen, Polarbären zu sehen.
Ja.
Und dann, wenn es richtig gut läuft, dann nachts noch die Nordlichter. Also das ist schon ein Träumchen.
Ja.
Aber
mehr kann man nicht verlappen.
Nee, auf keinen Fall. Aber die Hauptsaison für die Polarlichter ist natürlich der Winter, wenn es sehr viel dunkler ist und kristallklare Himmel dann. Dann im Februar und März, das ist so die klassische Zeit für unsere Aurora-Reisen, die angeboten werden, auch von unseren Anbietern hier in Churchill. Die sind da auch ganz kreativ unterwegs an Orten, die sie geschaffen haben, um auf die Nordlichter zu warten. So ein Highlight ist zum Beispiel von einem Anbieter ein mobiles Restaurant, ein Pop-up-Restaurant, das am Ufer des zugefrorenen Churchill River errichtet wird. Ja. Dann fährt man mit dem Tundra-Buggy dorthin und wird dann kulinarisch verwöhnt. Ja. Und wenn die Polarlichter kommen, und das setzt das Highlight, kann man sie durch das gläserne Dach dieses Restaurants beobachten. Also das ist ein ganz besonderes Event noch. Ja. Aber auch viele andere schöne Orte, wo man im Warmen, cozy, gemütlich warten kann. Vielleicht ein paar kulturelle Programme erlebt in der Zeit des Wartens. Wir haben viele indigene Anwohner, die Geschichten ihrer Vorfahren erzählen oder eben Kunsthandwerkselemente vorführen. Also da ist viel, was als Ergänzung zu solchen Reisen dann mit eingebaut wird. Ja. Bei egal ob Winter- oder Herbst- oder Sommerreise, man kann an Schlitten, Hundenfahrten, Dog-Sledding teilnehmen, im Sommer dann eher so auf Hundewagen und natürlich nicht mit den Schlitten, aber wird dann durch die Natur gezogen von den Schlittenhunden.
Ach, Schlittenhunde ziehen ein im Sommer?
Auf einem Wagen. Ja, genau. Das wird dann alternativ zum Hundeschlitten angeboten. Also das ist eigentlich auch ganz oft bei den Reisepaketen integriert. Ja. Dann ganz wichtig noch zu erwähnen ist Polar Bears International. Ja. Das ist ja eine Schutzorganisation, die sich exklusiv mit den Eisbären, mit dem Schutz der Eisbären beschäftigt. Und die haben hier in Churchill ein Haus errichtet, das als Informationszentrum für alle Besucher offen steht, wo eben ganz viel zum Lebensraum der Eisbären und vor allem zum wechselnden Lebensraum, sich verändernden Lebensraum der Eisbären beschrieben wird, um die Menschen, die besuchen, natürlich auch zu sensibilisieren. Wo ist das Problem und was können wir vielleicht jeder Einzelne noch machen, um die Situation zu verbessern? Die gehen auch ganz oft, die Mitarbeiter von Polar Bears International, speziell mit den Reisen von Frontiers North Adventures auf die Tundra Valley Tagesausflüge. Oder, das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt, die haben auch so eine temporäre Unterkunft in der Wildlife Management Area im Herbst errichtet, wo man dann auch übernachten kann zwischen den Eisbären. Und da kommen die auch abends an Bord und halten eben Präsentationen, um eben alle Menschen ein bisschen zu sensibilisieren. Ne? Ja. Und zum Botschafter der Eisbären auszubilden während dieser Reise.
Ja, das ist doch klasse. Du hast gerade die Eisbären gesehen und dann hast du das doch auch, dann hast du die Sensibilität noch mehr, dass du sagst, da will ich auch was für tun. Okay. Besser logisch du gleich, ja, Chris ist gleich nochmal erzählt und wirklich nochmal Möglichkeit, ja, was kann ich selber dafür tun?
Genau.
Finde ich klasse.
Ja.
Sehr gut. Okay.
Wir müssen mal weitergucken. Ne?
Wir müssen ja nochmal weitergucken. Churchill, fällt dir noch was ein oder sollten wir weiter nochmal noch weiter im Norden von Manitoba gucken?
Weil wir sind schon ganz oben, ne?
No, ja, genau. Wir sind schon ziemlich weit oben. Da kommt schon bald Nunavut. Aber es gibt noch ein anderes Erlebnis, ein Wildnisabenteuer, das ich kurz erwähnen würde gerne. Und das ist Gangler's Subarctic. Also auch nochmal ein richtig cooler Tipp. Das ist eine Lodge, die in der Region des North Seal River liegt. Da gibt es ganz, ganz viele Seen und Wasserläufe auch. Also auch ideal zum Paddeln, zum Abenteuerpaddeln. Aber hier auf dieser Lodge muss man jetzt kein wilder Outdoor-Freak sein. Man wird hier mit dem Flugzeug hingebracht. Die Lodge ist nur mit dem Flugzeug erreichbar. Interessanterweise haben die mitten in der Wildnis hier eine Landebahn aus Sand. Ja. Also dass wirklich die Flieger aus Winnipeg hier auch landen können. Aber man ist dann absolut ab vom Schuss, hunderte von Kilometern von der Zivilisation entfernt. Ja. Früher war diese Lodge eine reine Angel-Lodge, aber die Besitzer haben sich so ein bisschen anders aufgestellt jetzt. Es gibt alle möglichen Arten von Outdoor-Aktivitäten, die hier gemacht werden können. In dieser subarktischen Landschaft, und typisch für die Gegend, sind die sogenannten Sandesker. Das sind so lange, schmale Rücken aus Sand und Kies, die nach der letzten Eiszeit entstanden sind und sich eigentlich wie natürliche Wege durch die Natur ziehen. Und die wurden von den indigenen Völkern schon als Wege genutzt. Das heißt, wir finden da auch öfter als nicht wir, aber es wurden schon dort Artefakte, archäologische Elemente, Stücke, Heilspitzen oder sowas gefunden, die sehr, sehr alt sind. Aber auch Tiere nutzen diese Esker, um sich von A nach B zu bewegen. Das heißt, wir finden ja auch viele Tierspuren. Und die Lodge bietet eben Wanderungen oder Radtouren oder Ausfahrten mit sogenannten ATVs. Das sind so kleine Golfcarts, nur so ein bisschen mit mehr Power. Ja. Dann fahren die hier auf den Eskern entlang. Die haben einen Biologen vor Ort dabei, der dann erklärt, welche Tierspuren hier zu finden sind, zum Beispiel, was es geologisch oder archäologisch hier besonders zu erwähnen gibt. Also das ist sehr, sehr spannend. Dann kann man natürlich hier, wenn es gut läuft, Tiere beobachten. Es gibt hier zum Beispiel Elche und Wölfe, die ab und zu mal vor die Linse laufen. Man kann im Wasser Kanufahrten machen, man kann angeln immer noch, auch weil es keine Fishing Lodge mehr ist, aber das gehört eigentlich hier auch dazu. Klar. Die Gewässer sind voller Fische, auch als Anfänger hat man hier unbedingt ein Erfolgserlebnis und dann gibt es direkt mittags am Ufer ein Shore Lunch, also wo dann der frisch gefischte Fisch zubereitet
wird. Der gefischte Fisch wird zubereitet.
Genau. Dann haben die eigene Wasserflugzeuge hier oben, sodass dann Flightseeing-Touren bis nach Nunavut hoch gemacht werden. Man kann sich auch ausfliegen lassen in einen Outpost, um dann wirklich ganz ab von der Main Lodge auch mal ein paar Tage für sich alleine zu sein. Also da ist so ein richtiges Rundum-Wildnis-Programm. Auch hier die Nordlichter natürlich ein großes Thema. Auch die Lodge liegt unter dem Aurora-Oval. Und das Beste ist, nach einem langen Tag draußen in der Natur, dann wartet keine spartanische Unterkunft, sondern wirklich eine gemütliche Cabin, wo man sich super wohlfühlen kann. Rund um die Main Lodge sind verschiedene Cabins errichtet. Und gegessen wird dann zusammen als Gruppe in der Hauptlodge. Und man wird hier kulinarisch wirklich mega verwöhnt hier am Ende der Welt, was die auf den Tisch zaubern, ist unglaublich. Also es ist so eine Kombi aus Wildnis, aber auch ein bisschen gepampert werden hier. Also eine ganz spannende Mischung, das man einfach mal erlebt haben muss, hier in der Subarktis.
Ja, das hört sich wirklich gut an. Oh, du, ich bin, irgendwie könnte man dir jetzt noch Stunden weiter zuhören. Wir müssen
auf die Uhr gucken mal.
Die Uhr gucken ein bisschen. Ich meine, das Schöne ist, ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal einen Manitoba-Podcast machen. Es gibt noch so viel. Ne? Wir haben jetzt den Süden gehabt, wir haben ganz den Norden gehabt. Eigentlich haben wir noch 7000 Fragen.
Oh je.
Wir gehen langsam in Richtung. Es gibt so 2-3 Fragen, die wir hier im Podcast stellen. Und die muss ich auf jeden Fall einmal loswerden. Was ich halt immer ganz wichtig, so für dich persönlich, wenn du dir aussuchen könntest, wir machen eine 2-Wochen-Reise durch Manitoba, wie würde die aussehen? Also welche Punkte nimmst du auf jeden Fall mit?
Ja, also es sind ja 2 komplett verschiedene Reisen eigentlich. Einmal die Rundreise im Süden und dann Churchill. Und Churchill ist einzigartig, da würde ich sofort wieder hin, wenn ich könnte, weil es so ein besonderer Ort ist. Oder bei der Gangless Lodge eigentlich auch, bei Gangless Subarctic. Aber so im Süden, ich persönlich würde so die klassische Rundreise tatsächlich auch machen, die ich jetzt eben geschrieben hasche. Ich würde mir aber auf jeden Fall irgendwo eine Blockhütte anmieten und dann hier mal so ein bisschen wie die Kanadier den Urlaub verbringen und Tempo rausnehmen. Ja. Also
okay.
Einfach genießen, da zu sein und die Natur und die Ruhe und die Langsamkeit aufsaugen.
Sehr schön, okay. Wir fragen ja auch immer nach den absoluten No-Gos. Gibt es No-Go für Manitoba?
Das gibt es durchaus. Und das ist ganz einfach gesagt, einfach auf dem Trans-Canada Highway durch die Provinz zu fahren. Und das machen leider viele Leute, die ganz Kanada in einer Reise entdecken wollen. Die fahren wirklich nur durch den Süden auf dem Haupthighway, der wie eine riesige Autobahn ja stellenweise ist, mit Lastern drauf und wirklich auch durch die unattraktivere Region der Provinz führen. Denn da ist der landwirtschaftlich genutzte Bereich hier im Süden. Dann fahren die hier durch und sagen, Manitoba haben wir gesehen, brauchen wir nicht nochmal hinzufahren. Wenn man das so erlebt, kann ich das verstehen, warum man mit so einer Aussage heimkommt, aber es ist nicht besonders fair, weil man hat von Manitoba rein gar nichts gesehen.
Nichts.
Und man wird dieser tollen Provinz nicht gerecht.
Ja.
Das ist mein No-Go.
Sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Okay. So, dann last but not least, das war wir ja immer in unserem Podcast. Gibt es irgendwas, was dich besonders überrascht hat in Manitoba?
Ja, als ich angefangen habe, für Manitoba zu arbeiten, wusste ich auch nicht so viel über die Provinz. Und mich hat dann wirklich überrascht, und es überrascht mich bis heute, wie vielseitig die Provinz ist, wie viele tolle Menschen dort leben, die mit ganz tollen, kreativen, neuen Ideen immer wieder um die Ecke kommen, um neue Reiseerlebnisse auch zu schaffen, zusätzlich zu der tollen Natur, die ja auch da ist. Aber es ist, so viel Neuerung und im Umbruch und neue Erlebnisse, das finde ich immer wieder faszinierend. Ist auch ein Ort, an dem man gerne wieder zurückkommt.
Klasse. Also die Überraschung habe ich denn dann ja jetzt nicht mehr, denn dieser Podcast hat schon uns gezeigt, die Vielseitigkeit, die hast du so wunderbar rübergebracht. Ich glaube, das ist jetzt auf der Bucketlist des einen oder anderen auf jeden Fall gelandet. Das war unser heutiger Meine Reise Kanada Podcast. Wir waren in Manitoba und es war toll, dass Kari, dass du uns das alles erzählt hast. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke und tschüss.
Tschüss.